Also ich habe jetzt das Thema eingegrenzt und unter dem Vers, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und da bin ich jetzt eigentlich für die Predigt schon sehr gut vorbereitet worden. Es ist in den Liedern so die Gedanken herauskristallisiert gewesen und wir konnten es mitsingen. Es ist auch vom Simon gut vorbereitet worden, sodass ich jetzt, glaube ich, wenn ich rede, schon auch recht gut verstanden werde. Zunächst habe ich mir mal gedacht, das Gesetz Christi erfüllen, es klingt jetzt für im Neuen Testament für mich ein bisschen zunächst so im ersten Moment befremdend, dass man im Neuen Testament von einem Gesetz Christi spricht, nicht? Das erfüllt werden soll. Weil Gesetz hat ja doch immer etwas mit Pflicht zu tun. Also muss ich jetzt unbedingt die Last des anderen tragen, ob ich es kann oder nicht kann. Mit Strenge auch, weil wenn man das jetzt nicht tut, dann wird man bestraft. Dafür ist das Gesetz ja da. Oder denkt man nicht daran, das Gesetz gehört jetzt eigentlich ins Alte Testament. Im Neuen Testament ist doch die Freiheit, von der Freiheit die Rede in Jesus Christus. Gesetz hat ja auch für uns doch auch unter anderem für viele eher einen negativen Beigeschmack. Ne? Wenn man an menschliche Gesetze denkt, die wir halt hier haben in unserem Staat, wo wir leben, die notwendig sind, aber dann doch eine sehr große Belastung sind, nicht? Im Alltag. Da muss man das einhalten, da muss man darauf achten, im Beruf, in der Familie, im Zusammenleben, sogar im Gesundheitswesen gibt es so viele Gesetze, wo man gar nicht jetzt durchblickt und das alles einhalten kann. Oder sie sind auch nicht immer gerecht. Wenn man an totalitäre Staaten denkt, an unsere Vergangenheit oder an die Gegenwart, wo viele Staaten es einfach Gesetze erlassen, wo es heißt, einfach gehorche oder stirb. So streng ist es. Bis dahin. Aber auch in der Gemeinde Jesu hört man oft oder klingt es für viele negativ, wenn man sagt, die und die Gemeinde ist gesetzlich, ist engt ein, das ist gesetzlich, ohne vielleicht darüber nachzudenken, was man jetzt damit wirklich meint. Und heute leben wir ja auch in einer Zeit, in der Gesetz grundsätzlich eher abgelehnt wird, zumindest wenn es um das Zusammenleben geht, beziehungsweise um die Moral der Menschen geht, weil man ja frei sein will, individuelle Freiheit sucht. Ich will mein eigenes Leben so, wie ich will. Ich will mich jetzt nicht von anderen da einschränken lassen oder von irgendjemand einschränken lassen. Jeder muss doch nach seiner eigenen Vorstellung leben können. Wenn man an die sexuelle Freiheit denkt, dann ist es ja sehr vordergründig, nicht? Jeder soll so seine eigene Vorstellung von diesem Gebiet da leben dürfen. Und wehe, man sagt etwas dagegen, dass das und jenes falsch wäre. Im Buch Fragwürdig von Thomas Short lesen wir auf die Frage, kann ich denn nicht selbst bestimmen, was für mich richtig ist? Da schreibt er, während wir einerseits immer mehr Korruption und Bosheit beobachten, werden wir jedoch andererseits auch mit einer anderen Botschaft bearbeitet. Und mit welcher Botschaft? Richte nicht. Lebe auf, lebe und lasse andere leben. Niemand hat das Recht zu behaupten, dass das Verhalten eines anderen falsch, schlecht oder gemein ist, egal wie er sich verhält. Obwohl die meisten von uns bestimmte Dinge als verkehrt ansehen, ist die Botschaft der Toleranz so verbreitet, sehr verbreitet, dass wir uns schon fragen müssen, ob es so etwas wie richtig oder falsch überhaupt noch gibt. Gibt es Dinge, die immer falsch sind, für alle Menschen, zu jeder Zeit, in allen Umständen? Oder können wir alle selbst entscheiden, was richtig für uns ist? Nach der modernen Philosophie des moralischen Relativismus ist niemals irgendetwas absolut richtig oder falsch. Es ist eben alles relativ. Im Gegensatz dazu, wissen wir ja, lehrt die Bibel, dass es schon eine absolute Moral gibt. Bestimmte Dinge, die einfach immer richtig oder falsch sind, egal unter welchen Umständen. Obwohl manche Menschen die schlimmsten Verbrechen verteidigen, verlangt der normale Menschenverstand, dass Mord, Raub, Ehebruch, Diebstahl, Betrug und andere Verbrechen immer falsch sind. Und so können wir sagen, dass die Gebote Gottes, das Gesetz Gottes, vom Alten Testament, das Gesetz Mose, schon das der Maßstab sind für das Zusammenleben mit Gott und den Menschen auch unter uns. Und wir wissen aus der Vergangenheit, auch aus der Gegenwart, dort wo zum Beispiel in den Gesetzen die 10 Gebote Gottes beachtet werden, ist das Zusammenleben der Menschen auch viel besser als anderswo. Aber letztendlich wird die gesamte Menschheit von Gott nach diesem Gesetz Gottes, sagen wir mal, nach den 10 Geboten Gottes gerichtet werden. Aber das Gesetz des Alten Testamentes ist aber jetzt nicht das Gesetz Christi. Denn das Gesetz des Alten Testamentes, obwohl es gut ist und vollkommen ist, so wie es zum Beispiel in den Psalmen uns gesagt wird, das Gesetz ist vollkommen, führt uns letztendlich ins Gericht. Menschen, wie wir hier leben, die unter dem Gesetz Gottes leben, leben unter dem Zorn Gottes. Und zwar warum? Weil es einfach keinen Menschen je gegeben hat und gibt, der das gesamte Gesetz Gottes erfüllt, der nach dem gesamten Gesetz des Gottes lebt. Das Gesetz zeigt uns eher, wie es im Neuen Testament auch gesagt wird, die Sünde auf. Es zeigt uns auf, was Sünde jetzt ganz klar ist, wie Ehebruch, Lüge, Mord. Und ich denke auch an die Bergpredigt, wo Jesus nochmal das Gesetz noch deutlicher gemacht hat. Und als ich zum Glauben gekommen bin oder vorher die Botschaft gehört habe, habe ich jetzt nicht empfunden, dass ich sündig bin. Aber dann habe ich die Bergpredigt gelesen und habe gemerkt, oh, die Sünde beginnt ja schon im Gedanken. Naja gut, meine Gedanken sind dann schon ein bisschen daneben gewesen. Und da habe ich gemerkt, dass das Gesetz einfach die Sünde aufzeigt. Aber andererseits dürfen wir eben auch ganz klar wissen, dass das, was das Gesetz verlangt, ist eben allein und vollkommen in Jesus Christus erfüllt. Weil er, Jesus Christus, der einzigste Mensch ist, der in keinem Buchstaben das Gesetz übertreten hat. Und in Jesus Christus oder durch den Glauben an Jesus Christus, die wir halt alle an ihn glauben, ist eben auch das Gesetz für uns erfüllt. Und wir sind vor Gott gerecht gesprochen und sind damit nicht mehr unter dem Gesetz Gottes, sondern unter der Gnade. Und das könnte man sagen, dass das Gesetz Christi mit dem Gesetz der Gnade beginnt. Wer erkannt hat, dass er das Gesetz Gottes übertreten hat und Sünder ist vor Gott, aber dass Jesus Christus eben für unsere Sünden am Kreuz die Strafe getragen hat und gestorben ist, der, heißt es im Wort Gottes, ist vom Leben, vom Tod ins Leben gewechselt, vom sicheren Gericht Gottes, das uns sonst erwartet, in die Gerechtigkeit Gottes gekommen. Wir sind vor Gott gerecht, wir sind sozusagen eine neue Schöpfung. Wer Jesus hat, hat das Leben. Und wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Er steht noch unter dem Gericht Gottes. Und sonst stehen wir unter der Gnade Gottes. Und wie wichtig die Gnade Gottes im Neuen Testament ist, sehen wir zum Beispiel nur an der Tatsache, dass alle Briefe, fast alle Briefe, zumindest die von Paulus geschrieben wurden, auch von Petrus, im Neuen Testament enden damit, die Gnade des Herrn sei mit euch. Die Gnade des Herrn sei mit euch, so wie wir am Anfang auch gesungen haben. Die Gnade sei mit uns. Und niemand, das ist auch ganz wichtig, wenn wir das vom Gesetz Christi sprechen, niemand kann denjenigen, der einmal unter der Gnade leben will und das auch entschieden hat und von Neuem geboren ist, von oben herab geboren ist, wieder wegnehmen. Wir sind in der Gnade Gottes und nicht unter dem Gesetz. Wer oder was sollte uns auch von Gott, von dieser Gnade entfernen? Er, Gott, hat uns, die wir auf die Gnade uns berufen, seinen Geist gegeben und hat uns mit seinem Geist versiegelt. Und das Siegel Gottes kann eigentlich niemand wegnehmen. Das kann niemand wegnehmen. Wir sind für ewig seine Kinder und stehen unter der Gnade und werden nicht gerichtet werden, weil Jesus das für uns erwirkt hat. Und wenn hier eben steht, einer trage des anderen Last, geht es eben nicht darum, und ich finde das sehr wichtig, dass wir vielleicht dadurch, wir müssen jetzt unbedingt das Gesetz einhalten und einander die Lasten tragen, damit wir irgendwie vor Gott gut dastehen und Leistung erbringen und gerettet werden könnten oder ewiges Leben etwas dazu verdienen könnten. Darum geht es nicht. Was sollten wir auch zum ewigen Leben noch dazu verdienen? Es ist ja schon ewig, ne? Von der Länge her zum Beispiel, aber auch von der Qualität. Wir kriegen ja schon alles. Was sollten wir da noch dazu verdienen? Nein, es geht darum, weil wir eben unter der Gnade sind und weil wir Kinder Gottes sind, sollen wir das Gesetz Christi erfüllen. Ne? Liebt einander. Das Gesetz Christi sagt, liebt einander, wie Christus euch geliebt hat. Und ich möchte das Gebot nochmal euch vorlesen, das Christus jetzt ganz speziell gegeben hat. Und zwar im Johannes 13. Ich möchte betonen, im Johannes 13, das war beim letzten Abendmahl, wo nur seine Jünger da waren. Auch Judas ist schon weggegangen und er hat dieses Gebot zunächst in erster Linie seinen Jüngern gesagt. Das heißt, uns, die wir seine Kinder sind und seine Jünger, gehört zunächst mal in erster Linie dieses Gebot. Und er sagt im Vers 34, Kapitel 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn wir unter der Gnade stehen und damit Kinder Gottes sind, dann sind wir einfach herausgefordert, das Gebot, das Gesetz Christi zu erfüllen. Und dieses Gesetz Christi ist nun durch den Geist in uns. Es ist in unserem Herzen. Ist in unserem Herzen, nicht irgendwo draußen, wo wir ein Gesetz erfüllen, sondern wir haben seinen Geist in uns, durch den das Gesetz Christi in unser Herz geschrieben ist. Und das Wort Gottes sagt, Kinder Gottes sind diejenigen, die sich von diesem Geist, der in uns ist, leiten lassen. Oder, wie es in unserem Text heißt, im Galater, im Kapitel 5, also im Kapitel vorher, Kapitel 5, Vers 25, ich lese von der Genfer Übersetzung, weil für meine Begriffe, die das klarer ausdrückt, was ich sagen will, da wir durch den Gottesgeist ein neues Leben haben, durch die Gnade, durch Gottes Geist haben wir ein neues Leben, wollen wir uns auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wollen wir von diesem Geist bestimmen lassen, weil die Gnade Gottes, die durch den Geist Gottes in der Liebe des Vaters und des Sohnes in uns wohnt, so lasst uns auch aneinander zeigen, dass wir Kinder Gottes sind. Die Welt soll das auch sehen. Die Welt soll das auch sehen. Deshalb steht hier, einer trage des anderen Last. Und ich habe nachgeforscht, im Griechischen ist das Urtext, ist es nicht nur ein Wort Last, sondern es ist viel ausgebreiter, viel mehr als nur die Last, sage ich mal, des anderen zu tragen. Es ist damit alles gemeint, was den anderen bedrückt, auch was den anderen bewegt, was ihm auch Sorgen macht. Einfach auch, aber was sein Leben betrifft, darunter gehören auch die Freuden und das Gute beim anderen, dass wir auch daran teilhaben und mit ihnen, mit dem anderen das teilen. Wir sollen auch daran denken, an sein Umfeld, an seine Familie, an seine Arbeit. Und da sind wir aufgerufen, wo es uns einfach aus der Kraft, die von Gott uns gegeben ist, möglich ist, dem anderen zu helfen. Mit Gebet, aber auch mit praktischer Hilfe, mit seelischer Unterstützung, mit Trost, wo es notwendig ist, mit Ermutigung, mit Hilfe auch in praktischen Dingen, wenn jemand krank ist und so weiter. Wir sollten einfach daran denken, bedacht sein, den anderen für das Wohl des anderen zu sorgen und beizutragen, für das Wohl des anderen an Körper, Seele und Geist. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil, eher von dem, was wir sonst in dieser Welt erleben und wie die Menschen oder wie wir in dieser Welt es vorgelebt kriegen, weil da heißt es nämlich, dass wenn jeder sozusagen soll auf sich selber schauen und jeder aus sich auf sich selber bezogen. Ich habe sogar mal gehört, jetzt in letzter Zeit, gut, es ist ja auch nicht schlecht, wenn jeder auf sich selber schaut, dann geht es allen gut. Nicht? Kann natürlich auch sein. Aber im christlichen Bereich geht es um Beziehung. Es geht um Beziehung. Es gibt keinen Christen einfach allein. Das geht nicht, das ist kein Christ. Es geht um Beziehung. Und da ist die Last nicht unbedingt für meine Begriffe der richtige Ausdruck, der da gebracht wird, dass wir die Last des anderen tragen, sondern es geht um mehr. Und ich möchte euch da ein Beispiel bringen. Ne? Wenn jetzt ein Ehepaar ein Kind kriegt und die beiden werden Eltern, ne? Dann mag es zunächst mal, und so wird es auch oft gesagt und ist auch so, eine Belastung sein. Es ist eine Last, wenn man für ein Kind sorgen muss. Ne? Man muss sich voll um das Kind kümmern, 24 Stunden lang, hat vielleicht schlaflose Nächte. Es fängt ja schon an bei der Frau mit der Schwangerschaft und mit der Geburt, mit Schmerzen und mit allem, was das verbunden ist. Und kann auch in gewisser Zeit zumindest ein Teil von den Eltern nicht der Arbeit nachgehen, kann vielleicht, muss auch seine Karriere mal ruhig stellen oder absehen davon. Es ist einfach doch eine Belastung. Ne? Aber letztendlich, im Normalfall sieht man das nicht als Belastung an, ne? Sieht man es nicht als Leid, sondern es ist eine Freude. Es ist doch eine Freude, ein Kind zu haben, ein Kind zu kriegen. Und man tut es jetzt eigentlich gern, diese Belastung auf sich nehmen. Ne? Soweit es nicht unsere Kräfte überfordert, natürlich. Und warum? Weil man das Kind liebt. Und so soll es auch in der Gemeinde sein. Wenn wir jetzt Lasten von anderen übernehmen, soll es nicht, oh, jetzt muss ich halt das annotieren und das ist halt meine Pflicht, was soll ich denn sagen? Sondern, ja, das wird auch manchmal so sein. Aber es sollte nicht so sein, sondern es soll aus Liebe zum anderen geschehen, weil ich den anderen gern habe und weil ich möchte, dass es ihm gut geht. Ne? Im Ersten, und so sehen wir, die ganze Belehrung im Neuen Testament geht auf diese Liebe hinaus. Auch die Lehre, die wir kriegen, ist nicht einfach eine strenge Lehre, du hast das zu tun und jenes zu tun und wenn du es nicht tust, wirst du einfach bestraft. Nein, die ganze Lehre im 1. Timotheus 1, Vers 6 steht, das Endziel des Gebotes Christi, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und auch im Epheser, wir könnten da jeden Brief jetzt auch hernehmen und auch die Evangelien, um das zu unterstützen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, nämlich Christus. Natürlich geht es da zuerst um die Liebe zu Christus, zu Gott, aber aus dieser Liebe auch die Liebe zum Nächsten. Im Johannesbrief lesen wir sogar in Kapitel 4, 19 bis 21, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst oder ablehnt einfach, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, nämlich seine Geschwister im Herrn, wie kann er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns durch Jesus Christus gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Das ist eben das Gebot Jesu. Und dann steht auch erneuert im Epheser 4, 23, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Und das ist eben ganz ein anderes Denken, was wir da haben, was Christus uns geben will. Es ist nicht so, wie wir Menschen denken, sondern Christus denkt in seinem Wesen und in seiner Liebe ganz anders. Und so sollten wir dieses Denken auch übernehmen. Wir haben ja seinen Geist in uns. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und im Vers 32 steht dann, was so die Gerechtigkeit und Heiligkeit ist. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Nun, wenn ich das so sage, dann ist mir schon klar, dass bei uns in unserer Gemeinde es praktisch und täglich so praktiziert wird und dass wir untereinander diese Liebe erfahren und erleben. Es ist nicht so, dass ich deshalb sage, dass es nicht da wäre. Aber ich finde es halt doch immer wichtig, uns gegenseitig daran zu erinnern, an das Gebot Christi, weil wir es, ja, so wie ich es für mich sehe, im täglichen Leben schnell mal vergessen können und uns auf unserem eigenen Weg begeben können. Und ich möchte auch so mit Paulus euch weitergeben. Paulus hat folgendes Gebet für die Philipper gesprochen, und die Philipper waren eigentlich auch eine Gemeinde, wo diese Liebe schon sichtbar und erfahrbar war. Aber er hat gebetet, Philipper 1, Vers 9, und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde. Und das bete ich auch für euch, und ich denke, ihr auch untereinander. Dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Natürlich ist es in erster Linie zu Gott gemeint, was das Beste ist, was Gott für uns als das Beste vorgesehen hat. Aber es geht auch darum, dass wir daran denken, was kann die dem anderen dienen, was ihm gut tut, was für den anderen das Beste ist. Und es geht auch eben darum. Und da können wir, also zumindest kann ich das von mir sehen, immer noch wachsen. Also ich glaube nicht, dass da jemand ist, der das schon voll und ganz im Leben umgesetzt hat. Ne? Und wenn ich jetzt diese Stellen aus dem Neuen Testament zitiere, und ich könnte noch viele anhängen, die von dieser Liebe sprechen, die von dem Gebot der Liebe zu Gott und zueinander sprechen, dann soll auch eins klar werden, wie wichtig in der Liebe das Wort Gottes ist. Es ist einfach die Grundlage, da ist die Grundlage für die Liebe gesetzt. Es steht, schau, so wie es hier drin steht, so schaut göttliche Liebe, so schaut die wirkliche Liebe aus. Und es ist einfach wichtig, dass wir noch vor der Liebe zum Nächsten die Liebe zum Wort Gottes erfahren. Dass das Wort Gottes die richtige Stellung in unserem Herzen, in unseren Gedanken auch hat. Dass wir verstehen, dass das Wort Gottes uns Gott die Liebe zeigt, die Jesus zu uns gehabt hat. Denn woher wissen wir eigentlich, dass Jesus uns geliebt hat und wie Jesus uns geliebt hat? Vom Wort Gottes her. Wie wissen wir, wie Jesus umgegangen ist mit den Menschen damals und was das Wesen Gottes ist? Ja, durch das Wort Gottes wissen wir das. Ne? Deshalb ist es ganz wichtig, das Wort Gottes zu studieren und zu erkennen, was will das Wort Gottes uns sagen in Bezug auf die Liebe. Heute wird zwar oft gesagt, die Liebe vereint und die Lehre trennt, weil die Lehre oft so kalt ist, aber das ist für meine Begriffe ein falsches Verständnis, weil das Wort Gottes lehrt ja gerade die Liebe. Ne? Und wenn wir was anderes lehren, dann sind wir nicht in der Lehre des Wort Gottes gegründet. Spurgeon hat schon vor 200 Jahren ungefähr, oder wann er gelebt hat, gesagt, was wir heute brauchen, und man bedenkt, dass heute eben vor 200 Jahren ist, wo vielleicht, denke ich mal, die Menschen noch nicht so individuell und ich sage mal, vielleicht auch egoistisch gelebt haben, wie es manchmal heute den Anschein hat. Aber er hat gesagt, was wir heute brauchen, ist gläubiges Studium des Wortes Gottes zusammen mit einem ernsthaften geistlichen Leben. Also beides, gläubiges Studium und ernsthaftes geistliches Leben. Wobei das eine, sagt er, aus dem anderen wächst wie die Frucht aus der Wurzel. Also die Frucht, die Liebe, wächst aus der Wurzel. Wenn die Wurzel nicht da ist, und die Wurzel ist das Wort Gottes, wenn die Wurzel nicht in Ordnung ist, können auch keine Früchte entstehen. Und dann sagt er, wir brauchen biblische Unterweisung, das finde ich sehr wichtig, die unseren Verstand und unser Herz, die unseren Verstand und unser Herz so berührt, dass wir in Liebe zu Jesus und zu unseren Mitmenschen entbrennen. Und das ist für meine Begriffe auch die richtige Lehre. Ich möchte es nochmal vorlesen, weil ich es so toll finde. Wir brauchen biblische Unterweisung, die unseren Verstand und unser Herz so berührt, dass wir in Liebe zu Jesus und zu unseren Mitmenschen entbrennen. Und da ist die Lehre und die Liebe gehört da zusammen. Ne? Und das ist eigentlich auch eine Last, die wir füreinander tragen sollten, nämlich die Liebe zum Wort Gottes. Es ist auch eine gegenseitige Last, dass wir in der Lehre des Wortes wahrhaftig sind und das Wort Gottes richtig auslegen. Und es ist nicht immer so einfach, gerade in unserer Zeit, wo wir so viele verschiedene Übersetzungen haben und verschiedene Interpretationen haben. Und da gibt es so viele Meinungen und Lehrmeinungen, die nicht immer, die ja, oft sehr menschlich kluge oder weniger kluge Lehren sind und die ihren Ursprung im Wort Gottes haben, aber nicht immer wirklich im Wort Gottes fundiert sind. Und wie sollen wir da im Alltag da eine Unterscheidung treffen? Und ich finde, das ist auch eine Last, die wir gegenseitig tragen, dass wir wirklich in der gesunden Lehre des Wortes Gottes fundiert sind. Und im Text, und wenn das nicht so der Fall ist, wenn wir da falsche Grundlagen haben, falsch gelehrt werden, auch in der Liebe vielleicht uns falsch verhalten, weil es kann ja auch sein, dass ich meine es eigentlich gut mit dem anderen, aber tu dann doch das Falsche, aber hab dann doch nicht die Geduld, oder? Also bei mir ist es oft so, dann kommt dann doch wieder mein Charakter raus und nachher ist es mit dem Gebot des Gesetzes der Liebe einfach weg. Dann kommt mein eigenes Wesen zum Vorschein. Und da glaube ich, dass wir da alle fehlen. Auch. Und dann steht im Text, wie gehen wir da um, wenn wir sowohl im Wort als auch in der Liebe verfehlen. Wenn da, wie es da steht, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung erreicht wird, da ist jetzt nicht gemeint eine Sünde und die bleibt bei der Sünde, weil dann geht man anders um, sondern einfach unbewusst, ja, jetzt habe ich doch das Falsche gemacht, jetzt habe ich doch das Falsche geglaubt. Ne? Und der andere sieht es. Wie gehen wir da miteinander um? Denn das ist nämlich praktische Liebe, wenn jemand von einer Verfehlung getroffen wird. Und oft muss ich sagen, auch von mir aus, gehen wir da in der Gemeinde Jesu, auch in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrhunderten, die ganzen Geschichte der Gemeinde Jesu, können wir sehen, dass manche Geschwister oder Leute, die geistlich gemeint haben zu sein, hart und lieblos mit dem anderen umgehen und sagen, schau, so geht es nicht, du musst anders umgehen, du musst dich bekehren, du musst einfach in der Liebe bleiben, was hast du denn da getan? Du kannst doch nicht so umgehen mit den anderen. Oder das ist einfach eine falsche Lehre, dass man meint, meine Lehre ist die richtige. Das, was ich glaube und das habe ich vom Wort Gottes verstanden. Und das ist einfach richtig. Und jeder andere hat so zu glauben, wie ich glaube. Und das ist eben nicht der richtige Umgang. Das ist ganz und gar nicht der richtige Umgang. Das entspricht einfach nicht der Art und Weise eines Jüngers Jesus. Denn wir wissen, dass wir alle Fehler machen, ne? Sowohl im Wort als auch in der Liebe. Denn die Frucht des Geistes, steht hier, ist Liebe. Das steht im Kapitel 5 vorher, was das alles bedeutet. Und in diesem Fall, wie wir miteinander umgehen, ist es gelebte Sanftmut. Die Sanftmut steht ganz klar im Einklang mit dem Willen Gottes, weil es ist eine Frucht des Geistes. Und darin bewähren, so hat der Dr. Werner McGee es gesagt, und darin bewähren sich geistliche Menschen, dass sie einander nicht loslassen, sondern dass einer dem anderen zurechthilft. Das ist auch eine Last, dass man dem anderen zurechthilft, wenn man Fehler gemacht hat. Dass man auch denkt, ja gut, ich kann auch Fehler, ich mache auch Fehler. Es steht im Text ja da. Wer bin ich denn? Ich bin ja nicht überheblich, oder? Ich soll nicht überheblich sein. Und Sanftmut bedeutet auf der einen Seite, es ist auch anders übersetzt mit Nachsicht oder so, aber ich finde Sanftmut ist das bessere Wort. Einfach den Mut zu haben, einerseits die Dinge, die man vielleicht verschieden sieht oder wo man den anderen sieht, der bewegt sich jetzt doch vom Wort Gottes weg oder von der Liebe. Er sollte schon ein bisschen mehr Liebe zeigen, er oder sie mehr Liebe zeigen, wenn man das sieht, dass man das durchaus auch anspricht. Ne? Und ich finde, da braucht es auch Mut dazu, ne? Weil es ist oft leichter, mit anderen über andere zu reden, der einen Fehler macht, als mit dem Menschen persönlich. Aber mit Sanftmut, nicht in Überheblichkeit und zu sagen von oben herab, sondern in allen Dingen, so wie es in Philipper 2, Vers 3 steht, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, nur weil ihr das jetzt so denkt, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selber. Der andere, auch wenn er was falsch gemacht hat, ist er doch noch immer von Jesus besser da, als ich, so sollte man denken. Ne? Und nun haben wir gemeinsam eben darauf zu achten, dass in der Gemeinde Jesu eben doch nichts anderes gelehrt, aber auch gelebt wird, als das Gebot Christi. Da sollten wir alle darauf achten. Und deshalb sind wir aber zunächst einmal auch, wie es im Text steht, aufgerufen, jeder mal sein eigenes Werk zu prüfen und zunächst auf sich selber zu schauen und nicht auf den anderen zu schauen, macht der, macht das falsch und der. Ihr wisst ja, wenn man einen Finger zeigt, zeigen drei Finger zurück zu sich selber. Und da soll man schauen, ja, wie steht es mit mir? Ich denke jetzt nur an Petrus, an die Begegnung Jesus mit Petrus nach der Auferstehung. Wenn Jesus auferstanden ist, hat Jesus Petrus gefragt, dreimal, liebst du mich? Nicht? Und dann hat er gesagt, natürlich, ja, ich liebe dich. Würden wir auch sagen, denke, dass jeder das sagt. Und dann hat er ihm einen Auftrag gegeben. Man könnte sagen, eine Last aufgelegt. Nicht? Beide meine Schafe, beide meine Lämmer. Und nachher hat Petrus gesagt, ja, was ist jetzt mit dem Jünger? Hat, soweit man es verstehen kann, den Johannes gemeint. Nicht? Und dann hat Jesus gesagt, was kümmert es dich, was mit dem Jünger ist? Schau du auf die und folge du mir mal nach. Und das ist ganz wichtig, dass man da, folge ich Jesus nach, gehorche ich dem Gesetz Christi. Und dann steht dann im Vers 5, jeder, in dem Sinn, jeder trage seine eigene Last. Und zuerst schon, ich meine, ja, das ist jetzt eigentlich ein Widerspruch, wenn zuerst steht da, einer trage des anderen Last und jetzt soll ich meine eigene Last tragen. Ne? Oder es ist zu viel, jetzt muss ich die Last vom anderen tragen und meine eigene auch noch. Sicher steht jeder für sich vor Gott da und muss jeder muss einmal vor Gott für sich selber Rechenschaft geben. Aber ich glaube, in Bezug auf praktisch gelebte Liebe kann man das anders verstehen. Jeder trage, da steht ja auch, jeder trage des anderen Last in der Einzahl und nicht in der Mehrzahl. Und jeder trägt seine eigene Last. Und ich denke, dass einer allein kann unmöglich, das haben wir ja auch gesehen mit dem Beispiel vom Lastwagen, einer allein kann unmöglich die Lasten der ganzen Geschwister oder der ganzen Gemeinde tragen, oder? Das ist einfach zeitlich und das schaffst du nicht, das geht einfach gar nicht. Einer allein kann sich nicht um alles kümmern und und alles tun. Da lodert er sich zu viel Last auf. Ist auch, glaube ich, so von Christus und von Gott nicht so gewollt oder gesehen. Und daher ist es wichtig, für mich wichtig, Gott im Gebet zu fragen, was ist jetzt meine Last? Was hat Gott, wen oder was hat Gott als Last auf mein Herz gelegt? Gibt es einen Menschen in der Gemeinde oder ein Umfeld, in meinem Umfeld, wo den Gott mir ganz besonders aufs Herz gelegt hat? Aufs Herz gelegt hat. Und da können wir, zeig mir, ich kann Gott fragen, vielleicht hat Gott euch das schon den meisten, den nehmen wir mal an, gezeigt, aber zeig mir den Bruder, die Schwester oder andere Menschen, den du mir eben besonders, in besonderer Weise aufs Herz gelegt hast, wo ich dann diese Last auch tragen kann. Es können sein die Familie. Natürlich ist die Familie in erster Linie eine Last, die wir zu tragen haben. Die Kinder, die Ehepartner, in Liebe. Gell? Freunde, Arme, Kranke, Fremde, Flüchtlinge. Nicht jeder wird für jeden eine Last haben können, das geht einfach nicht. Oder Sonderlinge, die vielleicht ausgeschlossen sind von der Gesellschaft. Vielleicht hat Gott mir ganz besonders für denjenigen Menschen eine Last gegeben. Vielleicht sollte Gott für den beten und schauen, wie kann ich ihm helfen. Und das Zweite ist auch, dass ich bitte, gib mir die Kraft, die Liebe, die Weisheit, die Demut in aller Geduld eben, das Gesetz Christi an diesen Nächsten, den Gott mir ans Herz gelegt hat, zu leben. Und Gott wird uns nicht überfordern. Gott wird uns nicht überfordern, deshalb muss man auch manchmal Nein sagen. Ich habe zum Beispiel meine Probleme damit, wenn der sagt, ich soll das hin und jenes hin und so. Einfach mal Nein sagen, das muss man einfach. Ja? Weil man kann nicht alles machen. Und da ist es ganz wichtig zu wissen, wen hat Gott mir oder wen oder was hat Gott mir wirklich aufs Herz gelegt? Und dafür will ich das Gesetz Christi erfüllen. Ne? Und ich möchte mit 1. Johannes 4, Vers 7 abschließen, weil der Johannes ist mir in dem Sinn einfach ein großes Vorbild. Er war ja derjenige, der zu den Donnersöhnen kam. Lassen wir da jetzt Feuer vom Himmel fallen, weil sie Jesus nicht aufgenommen hat, ein Dorf. Nicht? Und er ist zu der Liebe, hat von Jesus gelernt und ist, hat die Lasten tragen gelernt in Liebe für den anderen. Und deshalb kann man ihn zitieren und sagen im 1. Johannes 4, Vers 7, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Deshalb sage ich einfach, lasst uns als seine Kinder, als Kinder Gottes, in dem Sinn, in der Liebe, das Gesetz Christi erfüllen. Amen.